D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Jetzt war es lange, lange kalt. D-Radio Wissen hier. Und die warmen Tage, die kommen erst gerade wieder so langsam hervorgekrabbelt. Aber in diesen langen, langen, kalten Monaten zuvor. Da ging der andere, ein oder andere von euch, wie ich übrigens auch, vielleicht ganz gern mal in so eine Soccerhalle. In der Halle zum Fußballspielen. Und was liegt da aus? Kunstrasen. Und wenn man jetzt mal genau hinguckt, dann sieht man oben drauf auf der Oberfläche, da ist so ein Gummigranulat, so kleine Körnchen, ne? Und die nerven tierisch. Wenn man zum Beispiel mal grätscht, weil es einem komplett die Wade aufreißt, die Haut abrubbelt, aber das Zeug, das verschmutzt auch noch total asozial unsere Meere. Jenny Rieger mit den Infos.
In Köln-Müngersdorf, gleich neben dem Stadion, in dem der 1. FC Köln spielt, liegt die Westkampfbahn, einer von 34 Kunstrasenplätzen der Stadt. Etwa 16 weitere sind in Planung oder werden schon gebaut. Denn Kunstrasen hat viele Vorteile, sagt Hans-Jürgen Moser vom Sportamt Köln.
Ein Fußballer, der lange Zeit Fußball gespielt hat, der weiß, dass nichts Besseres gibt wie ein Naturrasenplatz, das ist klar. Aber da sind Grenzen gesetzt. Ich erinnere an die Zeiten, wo es problematisch wird mit dem Naturrasen im Winter oder im Herbst, Winter, Frühjahrssituation. Da brauchen Sie nur noch schlechte Witterungsverhältnisse zu haben. Da können Sie auf keinem Naturrasenplatz lange spielen, denn da machen Sie ihn kaputt.
Naturrasen braucht ab und zu seine Ruhe. Bei 500 bis 600 Trainingsstunden im Jahr ist Schluss. Auf Kunstrasen dagegen kann man jährlich bis zu 2000 Stunden spielen. Eine erfreuliche Sache. Deshalb entstehen überall in Europa ständig neue Plätze. Doch das hat auch negative Seiten. Welche, das sieht man erst, wenn man genau hinschaut, zwischen die Plastikhalme. Dort liegen kleine grüne Gummikügelchen, die dafür sorgen, dass Kunstrasen so schön weich und elastisch ist.
Also pro Quadratmeter bauen wir so ungefähr 6 Kilo ein.
Und dieses Granulat bleibt nicht einfach liegen. Es kann an Schuhen und in der Kleidung von Sportlern hängen bleiben und wandert von dort aus vielleicht in die Waschmaschine oder fällt auf den Boden. Welche Wege die Kügelchen genau nehmen, lässt sich kaum nachvollziehen. Doch aller Wahrscheinlichkeit nach landen sie früher oder später als Mikroplastik im Meer. Und zwar tonnenweise.
Ja, also da waren wir auch eigentlich alle überrascht.
Claudia Halsband ist Ökologin und arbeitet am norwegischen Forschungsinstitut Aquaplan Niva in Tromsø. Sie beschäftigt sich vor allem mit Zooplankton, kleinen Tierchen, die im Meer driften.
Und da ist Mikroplastik eben was im Größenspektrum mit diesen Organismen genau übereinstimmt und also in das Spektrum fällt, wo diese Organismen halt fressen. Da liegt die Frage nahe, ob diese zwei dann halt interagieren, wenn sie sich treffen im Meer.
Schon kleine Krebse von 1 Millimeter Größe können Mikroplastik verschlucken. Berechnungen der norwegischen Umweltbehörde haben gezeigt, rund 3000 Tonnen Gummigranulat landen hier jedes Jahr im Meer. Damit sind Sportplätze die zweitgrößte Quelle für Mikroplastik in den Ozeanen, gleich hinter dem Abrieb von Autoreifen, der beim Fahren entsteht. Diese Menge kommt in Norwegen auch daher, dass das Granulat hier zusammen mit dem Schnee von Sportplätzen geräumt und mehr oder weniger direkt in die Fjorde gekippt wird. Als Polsterung für Kunstrasen kommen verschiedene Materialien zum Einsatz, doch am häufigsten sind recycelte Autoreifen. Laut Schätzungen der britischen Öko-Consulting-Firma Eunomia machen sie 80-90% des Granulats auf europäischen Kunstrasenplätzen aus.
Das war eigentlich eine schöne Idee, dass man die ja wiederverwendet und eben nicht einfach wegschmeißt.
Aber ein Autoreifen ist erstmal ein Autoreifen. Er wird nicht unbedingt mit dem Ziel hergestellt, gesundheitlich und ökologisch unbedenklich zu sein.
Das heißt, wenn dann Zink eben zum Beispiel ein gutes Mittel ist, um den stabil zu machen, dann kommt das halt da rein, ist aber auf einem Fußballplatz halt ein Umweltgift, ein Schwermetall, das man da nicht gerne haben will.
Wie reagieren Mini-Krebse, wenn sie Mikroplastik verschlucken? Haben Fische, die diese Krebschen fressen, irgendwann den Bauch voller Gummi? Und was passiert, wenn wir so einen Fisch verspeisen? Was genau Gummigranulat im Meer anrichtet, darüber ist kaum etwas bekannt. Klar ist aber, wenn es erstmal dort angekommen ist, dann wird es sehr lange bleiben.
Es dauert Hunderte, Tausende von Jahren, bis sich das natürlich irgendwie zersetzt in seine Bestandteile. Und auf dem Weg dorthin können Sie also eine Menge Wechselwirkungen dann mit diesen Organismen haben, auf allen Größenskalen.
Erste Antworten darauf, welche Wechselwirkungen zwischen Zooplankton und Gummigranulat es gibt, soll ein interdisziplinäres Forschungsprojekt liefern, an dem auch Claudia Halsband mitarbeitet. Möglicherweise wandert von deutschen Sportplätzen prozentual weniger Granulat bis ins Meer. Dafür gibt es hier aber auch gut 3-mal mehr Kunstrasenplätze als in Norwegen. Laut Schätzungen des Europäischen Branchenverbands ESTO waren es vor 5 Jahren mehr als 3000. Heute dürften es noch mehr sein. Und die tauchen im Mikroplastikbericht des Umweltbundesamts bisher nicht als Quelle auf. Auf Kölner Kunstrasenplätze, sagt Hans-Jürgen Moser vom Sportamt, kommen keine recycelten Autoreifen, sondern Gummigranulat-Neuware.
Also Umweltverträglichkeit ist immer ein Thema. Wir prüfen die Materialien, die wir einbauen. Die müssen die Umweltverträglichkeitsprüfungen alle erfüllt haben. Wir machen uns natürlich keine Gedanken, was passiert in den Weltmeeren damit.
Neues Einstreumaterial ist zwar weniger schadstoffbelastet, noch besser wäre aber, es komplett zu ersetzen. Norwegische Kommunen überlegen deshalb, Öko-Alternativen wie Kork einzusetzen.
Kork, ein Fußballfeld aus Kork, hätte ich nichts gegen. Jenny Rieger mit den Infos rund um Kunstrasen und wie Kunstrasen uns zum Umweltproblem wird.
D-Radio Wissen. Grünstreifen.